Hallo und herzlich willkommen zum Athletiktraining Podcast. Heute wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich sehr über Professor Matthias Engel. Er ist an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit. Aber wie immer, stellen Sie sich doch einmal bitte selber vor. Das können Sie, denke ich, am besten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Namen haben Sie schon gesagt, Matthias Engel. Ich arbeite als Osteopath in eigener Praxis, habe seit, ja, 15 Jahren circa ein Zentrum für Fußgesundheit. Da beschäftigen wir uns speziell mit Themen zum Fuß, Fußfehlstellungen etc. pp. Und wie Sie auch schon gesagt haben, bin ich als Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement auch schon seit vielen Jahren und dort zuständig für den Bereich Trainingswissenschaft. Ja, das ist erstmal so ein kurzer Überblick.
Ja, perfekt. Da haben wir auf jeden Fall gehört, dass Sie ein kompetenter Gesprächspartner sind für meine Zielgruppe, die Leistungssportler und die Coaches. Und ich möchte für diejenigen, die mit der Osteopathie noch gar keine Berührungspunkte haben, vielleicht erklären Sie da mal kurz, worum sich es dabei handelt, was die Osteopathie eigentlich bedeutet. Ja, das ist jetzt nicht ein Masseur oder sowas. Manche haben da schon so im Kopf, der macht da irgendwie manuell eine Therapie. Vielleicht erklären Sie das doch mal bitte.
Die Osteopathie historisch gesehen ist sehr zerklüftet, deswegen gibt es auch keine wirklich einheitliche Definition. Ja, ursprünglich stammt sie aus den USA, wurde von Andrew Taylor Still sozusagen entdeckt, nicht entwickelt, er hat mal geschrieben, er hat sie entdeckt. Und grundsätzlich zusammenfassend mag ich immer solche Begriffe wie ganzheitlich und so weiter. Ja, das steht irgendwie überall. Da ist immer die Frage jetzt rein wissenschaftlich, was ist eine Ganzheit, was ist eine Einheit, was stehen die Leute tatsächlich darunter? Und deswegen meine ich immer diesen Begriff, obwohl er relativ häufig im Zusammenhang mit der Osteopathie auftaucht. Aus meiner Sicht, wenn man so diese Urschriften, also Andrew Taylor Still hat vier Bücher geschrieben, und wenn man die sozusagen liest, dann kann man da so raus selektieren, das ist quasi eine Idee vom Leben von Andrew Taylor Still, und zwar, wie man mit dem Leben umgeht, und zwar aus philosophischer Perspektive und aus manueller Perspektive. Das ist das, was die meisten kennen, dass jemand massiert oder den Knochen zurechtrückt, sowas macht. Ne? Aber grundsätzlich ist es eher eine Medizinphilosophie. Also wie geht man mit dem Leben um? Und das zeigt sich dann halt auch in der manuellen Tätigkeit. Ne? Also er wollte vielleicht so viel historisch noch das damalige schulmedizinische System reformieren. Ja, also es bestand ursprünglich aus drei Teilen. Das war die Chirurgie, Geburtshilfe und das, was wir heutzutage als Osteopathie am meisten kennen, die manuellen Techniken. Ja, und im Laufe der Zeit hat sich das sehr verändert. Gab es ein paar Prozesse und so weiter. Und in den USA beispielsweise ist der Osteopath ein ganz normaler Arzt. Ja,
Genau,
der einen
das habe ich auch
Ausbildung hat.
gelesen. Allerdings haben sich da die Osteopathen wohl eine andere Richtung entwickelt und irgendwie nur 3 bis 5% arbeiten noch mit manuellen Techniken.
Genau, also oft wird es in den USA so genommen, dass diese Universitäten, wo man Osteopathie studiert, günstiger sind als die offiziellen Universitäten. Deswegen kann man da Medizin relativ günstig studieren, macht dann seine paar Stunden Osteopathie noch und hat dann sozusagen auch diesen Abschluss. Ja, in Europa hat sich das völlig anders entwickelt. Da sind wir sozusagen nicht Ärzte, die Osteopathie ausführen. Ärzte natürlich auch, die es auch machen. Aber der Großteil sind nicht Ärzte, deswegen da ist, aber von Anfang an, also es ging 1899 los, wo sozusagen die Osteopathie so ein bisschen sich zerklüftet hat. Ja, aber das, was die meisten sozusagen kennen, sind diese manuellen Techniken direkt am Körper.
Was gibt es denn eigentlich generell für Techniken bei der Osteopathie? Also die manuellen Techniken, was gibt es da noch?
Ja, das sind ja, also grundsätzlich arbeitet man so mit der Hand erstmal, ohne Hilfsmittel. Und da gibt es dann verschiedene Varianten. Also es gibt beispielsweise Art Muskelenergietechniken, kennt man manchmal auch aus der Physiotherapie. Na, also sowas Contract, Release and Hold, also Muskel anspannen, entspannen, dann dehnen. Sowas gibt es. Es gibt fasziale Techniken, das ist ja immer noch gerade so ein bisschen der Boom, das Fasziensystem. Dann gibt es ganz normale artikuläre Techniken, nennen wir das, wo also Gelenke mobilisiert werden. Das, was viele manchmal auch so vielleicht von YouTube kennen, ja, das sind dann sogenannte Impulstechniken oder Manipulationen, also wo es dann immer mal knacken kann. Das sind dann auch solche Techniken. Ja, letztendlich kann man sagen, es gibt natürlich auch Techniken für die Organe. Wir differenzieren in der Osteopathie drei große Bereiche, manchmal auch vier, je nachdem, wie man das machen möchte. Also es ist eher so dieser parietale Bereich, also Bewegungsapparat, dann eher der viszerale Bereich, also die Organe. Und dann gibt es noch einen Bereich, den nennt man so diesen kraniosakralen Bereich, na, wo es also vor allem um die Schädelknochen geht. Und auch um das Kreuzbein, die Dura, Rückenmark und so weiter. Das sind so die großen Bereiche, die sind aber aus meiner Sicht eher aus didaktischen Gründen so gemacht. In der Behandlung an sich sieht man den Patienten dann doch eher als Gesamtwesen, was man machen
Das
möchte.
ist ja sowieso das große Steckenpferd der Osteopathie, das Gesamtsystem zu betrachten und nicht einzelne Strukturen.
Also das ist
Ja.
so manchmal, vielleicht auch mit dem Sport manchmal so die Differenzierung ist, dass man sich zu sehr auf den Bewegungsapparat fokussiert, ja, aber die Ursachen teilweise auch organischen Ursprungs sein können.
Ja. Was ich noch oder was viele so in Verbindung bringen, da sie ja schon das Knacksen angesprochen haben, die können nicht so richtig differenzieren, wo ist der Chiropraktiker angesiedelt, wo ist der Osteopath, was macht wer? Vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen auseinander dividieren.
Also von der Entwicklung her war es sozusagen beides in den USA. Also Palmer, sozusagen der Erfinder der Chiropraktik, war je nach Quellen, denen man Glauben schenken mag oder nicht, bei Andrew Taylor Still ein Schüler, hat sie dort gelernt. Manche sagen ein paar Monate, manche sagen nur ein paar Wochen. Also da war nicht mehr so nachzuvollziehen. Und hat dann sozusagen sein eigenes System aufgebaut. Von der Philosophie her unterscheiden sie sich etwas, obwohl man immer natürlich den Kontext gesellschaftlich und historisch betrachten muss. Die waren natürlich einfach in diesem Zeitfenster drin. Die haben ähnliche Gedanken gehabt. Ne? Palmer, also in der Chiropraktik wird mehr das Nervensystem in den Vordergrund gestellt. Deswegen gab es da ursprünglich auch nur sozusagen Techniken an der Wirbelsäule. Und in der
Interessant.
Osteopathie, ja, genau, also nur an der Wirbelsäule, wo man sagt, okay, das Gehirn ist die oberste Zentrale. Dann kommt das Rückenmark, das zentrale Nervensystem und dann kommen die peripheren Nerven. Also was wird behandelt, sozusagen die Zentrale? So einfach ausgedrückt. Und in Osteopathie geht es eher darum, dass natürlich zusammenfassend in zwei Begriffen geht es um Ernährung und Erregung. Das heißt, Erregung spricht auch das Nervensystem. Und Ernährung bedeutet sozusagen Zufuhr von Nährstoffen und Abfuhr von Stoffwechselendprodukten. Und das in jedem Gewebe. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Die Philosophie ist sehr ähnlich, aber wie gesagt, das ist dem historischen Kontext geschuldet.
Dann gibt es wahrscheinlich auch eine große Schnittmenge an dem, was da an Behandlungstherapien ist.
Ja, also ich habe mich da lange Zeit mal historisch und wissenschaftlich mit beschäftigt. Also vor allem in Europa ist einfach aus historischen Gründen, als das zu uns rüberkam, ist fast identisch. Also deswegen sagen dann viele, was ist jetzt Osteopathie, was ist Chirotherapie, was ist Chiropraktik, was ist manuelle Therapie beim Physiotherapeuten, weil natürlich da sehr viel vermischt worden ist. Ja, in den USA ist es klarer getrennt, weil dort eher die Chiropraktik populär ist und die Osteopathie kaum jemand wahrnimmt. Na, hat ein bisschen auch mit der Einstellung zu tun. Also, ich sage immer den Studierenden, schauen Sie bei YouTube die Videos an, was dann Chiropraktiker macht und Osteopath. Ja, also die sind von der ganzen Einstellung eher so, Chiropraktik ist eher American-like. Ja,
Ja,
dass man da
also.
laut knacksen muss, dass man sich da freut, wenn es knackst, ja, dass man da jubelt. So. Das wird ein Osteopath an sich nie machen. So, wir kommunizieren eher mit dem Gewebe.
Also,
Dann muss man
was so
knacksen.
mein Eindruck ist, ist, dass der Chiropraktiker eher mehr mit Gewalt auch dran ist, während der Osteopath sehr sanft in den Methoden meistens ist. Kann man das so sagen?
Ja, also Ich würde jetzt, ich habe ja auch Chiropraktik gemacht, also Gewalt würde ich jetzt nicht so, es sieht oft so aus.
Es sieht oft so aus mit Knacken und Rütteln
Genau,
und ja.
genau, genau. Aber das ist natürlich auch alles feinjustiert,
Klar.
also genau in den Vektoren, das Gelenk notwendig sind, aber einfach durch das Knacken und ich sage immer um das Drumherum, was da oft gemacht wird, wirkt es einfach krasser, um es vielleicht mal so auszudrücken. Ja, das stimmt definitiv.
Ja, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig für den Patienten, wo gehe ich jetzt am besten hin mit meinen Beschwerden, weil man das ja nicht so genau trennen kann, besonders als Laie nicht, ja. Wo bin ich am besten aufgehoben? Wie könnte man deinem Patienten helfen, das zu entscheiden?
Ja, also ein Faktor wäre natürlich, den Ausbildungsstand zu schauen von dem Therapeuten, der das macht. Ja, also wo hat er sozusagen das Studium oder die Ausbildung gemacht? Von der Qualität her, da gibt es ja letztendlich bei der Osteopathie eine gewisse Richtlinie, wo man auch mit den Krankenkassen dann abrechnen kann. Man braucht also eine gewisse Anzahl von Stunden, die man absolviert haben muss. Ansonsten ist es jetzt rein aus Heilpraktikerkreisen im Gebührenverzeichnis relativ freigestellt. Da braucht man nicht zwingend irgendeine Ausbildung. Also da ist im Gebührenverzeichnis die Chiropraktik und Osteopathie aufgeführt. Ja, also da würde ich eher so nach dem Ausbildungsstand gehen und vielleicht auch nach gewissen Referenzen oder was man sozusagen als Weiterempfehlung ja auch kennt. Also
Da
das
sind wir
wäre
schon in dem heiklen Thema drin, der Anerkennung der Osteopathie
erstmal.
bei der Ausbildung. Da das ja keine geregelte Ausbildung in Deutschland ist oder noch nicht. Ja, ja, wie sehen Sie das als Osteopath im Kontext? Also ich schätze mal, dass auf jeden Fall eine geregelte Ausbildung kommen muss. Ja, um da eine standardisierte Praxis zu haben, um auch ein gewisses Niveau der Osteopathen zu haben, ja, dass da nicht jeder eine Hand anlegen darf. Ja, erzählen Sie mal aus Ihrer Sicht.
Ja, also ich denke auch, dass es notwendig ist. Es ist ähnlich, wenn man das vergleicht mit dem Heilpraktiker, da gibt es ja auch keine geregelte Ausbildung. Letztendlich könnte man sich für diese Überprüfung beim Amtsarzt, Amtsärztin einfach anmelden, ohne jemals irgendeine Schule besucht zu haben. Und bei der Osteopathie ist es halt ähnlich. Bei der Osteopathie ist es noch ein bisschen schwierig, weil sie einfach so viele Sachen umfasst, sich so viele Ecken entwickelt hat. Es gibt natürlich verschiedene Verbände, auch große Verbände in der Osteopathie, die bemüht sind, das schon seit Jahren sozusagen zu fassen. Aus meiner Sicht ist es so, dass es vor allem aus medizinischer, schulmedizinischer Sicht nicht wirklich gewollt ist.
Oh, weshalb?
Ja, weil es natürlich, wenn man den Osteopathen jetzt analog in den USA anerkennt, man ja einen dritten Beruf hätte, der sozusagen eine Diagnose stellen darf. Also letztendlich haben wir ja die Ärzte, Ärztinnen. Dann kommt der Heilpraktiker, der immer, Heilpraktikerin, die immer schon ein bisschen, ja, runtergedrückt werden. Und jetzt käme sozusagen ein dritter Berufsstand. Ja, und das ist natürlich, ohne jetzt groß über Lobbyarbeit zu sprechen, aber manchmal vielleicht nicht so gewünscht. Ne? Deswegen ist auch immer die Idee, natürlich integriert man die Osteopathie in die Physiotherapie, gab es schon viele Versuche, schafft man sie vollständig ab, gab es auch schon einige Versuche. Ja, und das sind so Sachen, also da gibt es intern viele markante, über die ich jetzt nicht unbedingt sprechen möchte, markante Vorfälle, wo man sagt, ja, das ist sehr schwierig. Es wird meines Erachtens, ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, auch nicht wirklich gelingen, also irgendwie zu integrieren. Na, ansonsten ist das, was die Osteopathie oft machen musste, damals auch in den USA, 1910 herum, 1914 war das, gab es da sozusagen auch so ein Akkreditierungsverfahren, dass man bestimmte Aspekte einfach sozusagen wegnehmen muss, um anerkannt zu werden. Ja, und das ist so ein Teil, wo man sagt, deswegen hat sich die Osteopathie heutzutage auch ein bisschen eher in eine, so eine manuelle Richtung entwickelt. Und die Philosophie, die eigentlich der Entdecker-Still sozusagen vertreten hat, wird kaum noch gelebt in der Osteopathie. Ja, und deswegen, also meines Erachtens nach notwendig, ne, das auch zu reformieren und die Osteopathie einen Standard zu kriegen. Es gibt verschiedene Hochschulen, beispielsweise bei Fresenius, die versuchen ja einen Studium oder haben einen Studiengang, Bachelor- und Masterstudiengang in Osteopathie, ja, oder auch die OSD, was über die Schule Deutschland versucht, das zu machen. Es gab einige, die es auch probiert haben. Also das ist schon, wo man versucht, eine Akkreditierung hinzukriegen über eine Akademisierung. Ja,
Ja.
das ist die Frage, ob das der richtige Weg ist, aber zumindest ist es einfach.
Genau, das wollte ich gerade fragen, ob Sie dann Patienten raten würden, so jemanden aufzusuchen oder nach jemandem zu suchen, der halt studiert hat in diesem Bereich.
Ja, also ich habe ja auch das Masterstudium gemacht. Also ich sage das aus eigener Erfahrung, dass es so und so Therapeuten gibt. Also nicht, weil man jetzt einen Masterabschluss hat, ist man dann der bessere Hands-on-Therapeut. Ja, also da würde ich dann schon eher sozusagen auf diese Weiterempfehlungen oder die Referenzen einfach schauen. Ja, und was am Ende natürlich immer passen muss, ist auch einfach das 1:1, wie kommt man mit den Therapeuten klar? Das ist dann auch nochmal wichtig.
Natürlich. Welche Referenzen wären denn das? Weil jetzt weiß ich, wie die Fragezeichen bei meinen Zuhörern über dem Kopf so langsam hochgehen. Ja, was sind das denn für Referenzen, nach denen ich schauen muss?
Naja, also ist das relativ einfach. Das ist wie wenn man in ein Kino geht, geht ins Kino und sieht einen guten Film. Ja, und wenn man total begeistert ist über den Film, dann gehst du raus, gehst zu deinen Nachbarn, gehst zu deinen Freunden und erzählst einfach frei raus.
Die Mundpropaganda.
Genau, ne, den musst du sehen, den Film, ne, da musst du rein, ne, ohne dass man jetzt gefragt wird, wie war es jetzt im Kino. So ist es ja im Urlaub auch. Wenn man irgendwo einen ganz tollen Urlaub gehabt hat, dass man dann kommt und erzählt erstmal allen, wenn man begeistert ist. Das ist immer so, wo ich sage, das ist so ein Faktor, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, das musst du erleben, Gott, das ist der Hammer, dann sehe ich das als sehr positiv.
Ja, ist in meinem Metier auch nicht viel anders, ja.
Genau.
Als Trainer ist das so ähnlich. Allerdings, ja, so ein paar Fortbildungen finde ich auch immer nicht verkehrt, wenn das derjenige gemacht hat. Dann ist es aber zumindest beim Sportwissenschaftlichen, bei den Trainern so, wo hat er die Lizenzen gemacht? Ja, das unterscheidet sich sehr stark, bei welchem Träger da Lizenzen erworben wurden, ja. Da ist auch, muss man leider sagen, viel Geldmacherei dabei, ja, weil so Lizenzgeber halt gutes Geld momentan verdienen mit den Trainern, die da denken, sie tun was Gutes für sich, ja, und dann wird da schnell über ein Wochenende mal so eine B-Lizenz im Fitnessbereich gemacht, ja, über so einen Wochenendkurs, da wissen wir, glaube ich, beide, dass das kein fundiertes Wissen sein kann, was man sich da an eignet. Ja, das ist dann immer dieses Bulimie-Lernen, nenne ich das immer. Ja, schnell Wissen rein und dann wieder bei der Prüfung wieder raus damit. Ja, und dann ist das halt auch schnell vergessen, wenn man das nicht tagtäglich wieder anwendet. Ja, und vielleicht ist es ja bei den Osteopathen so ähnlich.
Ja, also es gibt natürlich einen großen Verband, den Verband Osteopathen Deutschland, der VOD, der sozusagen verschiedene Schulen und auch die Abschlüsse anerkennt oder eben auch nicht. Ja, und das wäre schon eine ganz gute Referenz, wenn man sozusagen anerkannte Ausbildungen von diesem Verband hat. Also da könnte man dann schauen, es gibt dann auch so eine Therapeutenliste, wo das aufgeführt ist. Das wäre dann zur Absicherung nochmal gut. Also der, ich damals auch gemacht, gibt zum Beispiel die Kinderosteopathie-Ausbildung. Ja, und da gibt es natürlich auch bei uns im Sport auch ist, verschiedene Anbieter. Und die dann da wirklich über den VOD gelistet sind, dann kann man sagen, okay, da hat man schon mal eine ganz gute Referenz, wenn man zu so einem Kinderosteopathen geht beispielsweise.
Genau. Was ich noch gelesen habe, vielleicht bin ich da aber auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, dass die Osteopathie in der Schulmedizin so ein bisschen kritisiert wird und auch die Wirkung so ein bisschen hinterfragt wird, ob es wirklich was bringt. Ich sage immer, wer heilt, hat recht, ja. Aber die Schulmedizin, ja, sieht das Osteopathentum so ein bisschen kritisch. Ist das noch so oder ist sie mittlerweile, hat die da ein besseres Standing bekommen?
Ja, das ist schon immer noch so. Also es gibt natürlich, das muss man einfach sagen, auch wenig Studien zur Osteopathie. Und das ist ja das, was heutzutage unsere ganze Wissenschaftslandschaft so ein bisschen zu meiner Betrachtungsweise schwierig macht, dass man immer diese evidence-based Medizin sucht natürlich, ohne dass die meisten verstehen, was evidenzbasiert eigentlich bedeutet. Also man vermutet halt immer doppelt verblindete, randomisierte Studien, sowas. Aber das ist sozusagen ein Pfeiler. Es gibt drei Pfeiler. Einer ist die Expertenmeinung, die wird völlig unter den Scheffel gestellt. Und das andere ist die Meinung der Patienten. Aktuell, wenn man darüber eine Masterthese oder eine Promotion schreiben will, wird es immer sehr eng, weil man natürlich sozusagen eher diese randomisierten Studien haben möchte. Und das ist so ein Faktor. Ja, und dann ist der andere natürlich, dass einfach das Geld fehlt, in osteopathischen Kreisen wirklich große Studien zu machen. Und auch das Wirkspektrum sich mit dem heutigen System nicht immer gut fassen lässt. Ja, wobei meines Erachtens nach, wenn man diese Bücher liest von Andrew Taylor Still, der gefühlt auf jeder zweiten Seite schreibt, wir als Osteopathen müssen es beweisen. Also meines Erachtens nach ist er der Erste, der überhaupt evidenzbasiert Medizin macht, weil er ist wirklich so, philosophisch ist es ja ein Pragmatismus, den die damals gemacht haben. Ja, die hatten ja keine großen Lehrkräfte im Mittleren Westen am Frontier als Pioniere. Das heißt, die haben beobachtet, haben geprüft und haben bewertet. Also das, was man ganz klassisch wissenschaftlich macht. Ja, und aber durch die verschiedenen Richtungen der Osteopathie, dadurch, dass manche Sachen mit unserer teilweise Logik auch teilweise nicht fassbar sind, ja, ist es natürlich erstmal, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber das liegt einmal, wie gesagt, dem Geld zugrunde. Deswegen gibt es ja die Hochschulen, die versuchen da über die Bachelor- und Masterthesen wissenschaftlich fundiert was zu machen. Es gibt auch eine Vereinigung, die die ganzen wissenschaftlichen osteopathischen Arbeiten aufarbeitet. Also das gibt es schon alles, aber natürlich im Vergleich zu einer schulmedizinischen Studie immer noch Bruchteil. Ne?
Das Hauptargument ist ja immer mit den Faszien, dass die Faszien halt sehr viel aushalten, sehr viel Gewicht auch aushalten und dass man mit so einer manuellen Therapie, indem man leichten Druck in dem Sinne ausübt, eigentlich gar nicht die Faszie bewegen kann. Ja, also dass da irgendetwas passieren könnte. Das ist ja immer dieses Totschlagargument, so sanft kann da nichts passieren.
Das ist natürlich, wenn man das sagt, sind Studierende immer ganz einfach. Also klar, wenn man jetzt zu Hause Sonntag Gulasch essen will und schneidet das Weiße von dem Fleisch weg, das sozusagen die Faste ist, dann kannst du dann natürlich 3 Stunden mit der Blackfold drüber gehen, das wird sich nichts verändern. Na, das ist klar, aber was man da natürlich vergisst, das ist sozusagen kein lebendes System mehr. Na, also ich mache das natürlich am lebenden System und nicht an der Leiche. So, das heißt, am lebenden System haben wir natürlich ganz andere Faktoren, die wirken. Also sprich jetzt mal die freien Nervenendigungen in den Faszien, na, also Fasten sozusagen als nervales System. Und dann funktioniert da natürlich schon einiges. Na? Also wo ich auch nicht so der Freund bin, aber das ist auch der Didaktik oft geschuldet und aber auch der Geldmacherei ist, dass es so bestimmte,
Entschuldigung.
das ist so bestimmte Muskelschlingen etc. pp., dass man die natürlich so präferiert, weil, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, man da in der Sportschiene, also gibt es natürlich auch tolle Bücher drüber, wo man das machen kann, aber wenn man jetzt wirklich bei der Sektion ist, an einer Leiche, dann kann ich natürlich alle Teile zusammenlassen. Also ich kann unendlich viele Muskelschlingen einfach präparieren, wenn ich möchte. Und was meines Erachtens nach auch viel vergessen wird, dass da auch noch überall Organe dazwischen hängen. Ne? Also in Osteopathie gibt es da, nennen wir das sozusagen die Zentralsehne und die Bogensehne. Das heißt, das sind Bestandteile des Bewegungsapparates plus der Viszera. Und das macht dann meines Erachtens doch schon mehr Sinn, dass beispielsweise vielleicht so, das mal ganz einfach auszudrücken, für den Laien so ein Fersensporn vielleicht doch auch vom, in Anführungsstrichen, schiefstehenden Dünndarm kommen kann, als jetzt nur von Muskelketten. Ja, das wäre jetzt so ein Aspekt. Auch über die Faszien jetzt.
Ja, weg von den Ärzten, die Osteopathie als Humbug abstempeln. Die Osteopathie ist in den Leistungssport angekommen. Also selbst Borussia Dortmund hat eigene Osteopathen beschäftigt, die die Sportler betreuen. Wie kann man Sportverletzungen mit der Osteopathie betreuen, behandeln? Da gibt es sicherlich ganz verschiedene, ja, muss man bestimmt auch gucken, ob es muskulär ist, wo die Verletzung, in welchem Bereich die ist, ja, ob die Sehnen mit betroffen sind, ob es knöchern ist, etc. Aber das würde mich jetzt interessieren, wie behandelt man als Osteopath solche Sportverletzungen?
Also als Osteopath, auch wenn das natürlich ein großes Feld ist, also man differenziert in Osteopathie so drei Bereiche aktuell, wo man sagt, okay, wir haben irgendwie die Kinderosteopathie, wir haben die Sportosteopathie und die Tierosteopathie, auch viele, ja, so diese Bereiche. Also ich denke immer, das ist eine didaktische Sache, teilweise auch natürlich Verkaufsargumente. Ja, was man sagt in der Osteopathie ist natürlich klar, wenn ich mich mit einem Leistungssportler beschäftige, dass ich natürlich so ein bisschen in diese Gedankenwelt mit einschwingen muss als Therapeut. Und das ist auch manchmal so, ja, wo man sagen kann, rein auf den Leistungssport bezogen, wie viel Sinn macht da die Osteopathie? Na, weil der Osteopath ist ja erstmal bestrebt, sozusagen eine Optimierung zu kriegen, wobei wir ja im Leistungssport oft auf eine Maximierung abzielen. Ja, und
Definitiv, ja.
teilweise auch muskuläre Dysbalancen, um es mal ganz einfach auszudrücken, sogar benötigen, um die Leistung zu maximieren. Und da sagt der Osteopath natürlich, okay, das ist ja vom Hause aus gar nicht mein Thema. Mein Thema ist ja wirklich eher, alles in Ordnung zu halten und das, wofür in Anführungsstrichen der Mensch tatsächlich da ist, zu optimieren. Deswegen gibt es halt diese Ausbildung, dass man sich anpassen kann, dass man sagt, okay, ich muss jetzt einfach ein bisschen anders in die Schiene. Und muss mich halt in bestimmte Sportarten, also beim Speerwerfer beispielsweise, oder wenn ich einen Powerlifter habe, wo ich ganz anders vorgehen muss, als wenn ich jetzt jemanden habe, der einen ganz normal, in Anführungsstrichen, Beruf ausübt. Ja. Das heißt, von der Tendenz her gehen wir wie bei jedem Patienten ran. Es geht darum, sozusagen das Problem zu finden. Ja, und zwar, habe ich eben schon gesagt, es kann also was völlig anderes sein. Wenn es ein Fersensporn ist, kann es sonst woher kommen. Ja, wir sagen also, es kann von den Zehen herkommen, dass da eine Fehlstellung ist. Es kann aber auch von den Augen kommen. Ja, wenn da eine Asymmetrie drin ist, dass sich das über das in so eine absteigende Kette, also bis zum Fuß auswirkt. Und darum geht es sozusagen, das herauszufinden und dann nicht nur die Stelle, sozusagen die schmerzt oder wo die eigentliche Problematik für den Patienten liegt, zu behandeln. Also ganz vielleicht einen guten Spruch, den hatte ich von einem Patienten vor vielen, vielen Jahren mal bekommen in der Praxis. Er hat zu mir gesagt, wenn jemand mit dem Knie kommt, mit Kniebeschwerden,
Ja.
dann machst du 18 Minuten Osteopathie und 2 Minuten Knie. Ja, dass man so diese Idee versteht. Wohingegen jetzt, wenn man ein Rezept bekommt von der Physiotherapie, natürlich da ja oft dann draufsteht, vom Orthopäden behandeln Sie das Knie, wie auch
Ja.
immer. Ne? Und dann wird dann halt 20 Minuten das Knie gemacht. Das ist auch, tut auch erstmal gut. Ja, hilft auch zum Glück oft genug, aber ist oft nicht wirklich die Ursache. Ne? Und darum geht es halt zu sagen, okay, wo kommen jetzt tatsächlich die Beschwerden her? Und wo ist das schwächste Glied im Gesamtsystem, das das vielleicht auslöst?
Also lassen Sie mich mal ein Beispiel nennen. Jetzt angenommen, der Fußballer, wir nehmen den Fußballer, der hat jetzt Adduktorenbeschwerden. Ja, das ist ja so ein Klassiker, Adduktoren bei Fußballern. Der hat eine Adduktorenzerrung. Dann würden Sie jetzt wahrscheinlich hergehen und würden schauen, woher kommt diese Beschwerde? Was ist da nicht im Gleichgewicht im Körper, was diese Adduktorenbeschwerden auslöst?
Genau. Also es gibt so eine ganz einfache Frage, das hat auch ein berühmter Osteopath mal seinen Studierenden immer zur Prüfung gestellt. Und zwar, ich übersetze mal, was wäre Ihr Patient ohne einen Tennisarm? Also vom Begriff her Epicondylitis radialis. Und das hat er die Studierenden sozusagen gefragt, also was wäre Ihr Patient ohne diese Epicondylitis radialis. Und dann haben natürlich alle gesagt, naja, er wäre nicht da, er wäre gesund, ja, er hätte nichts. Und dann hat er die Antwort gesagt, nee, er wäre tot. Ja, und dann waren natürlich alle total perplex. Hä? Warum wäre er tot? Er wäre doch gesund, wenn er es nicht hätte. Nee, weil der Körper es ja nicht ohne Grund macht. Im Sinne einer Adaptation oder Kompensation oder Dekompensation. Ja, und deswegen, das ist eher so der Gedankengang eines Osteopathen. Ja, wozu hat der Körper jetzt diese Dysfunktion?
Sehr schlau, ja.
Na, und wir gehen davon aus, grundsätzlich, also wir sind als Osteopathen keine Positivdenker, wie das oft so unterstellt wird, und wir an alles Positiv und Selbstheilungskräfte und was es da für Begriffe immer gibt, auch in der Schulmedizin. Ja, wir gehen sozusagen davon aus, dass der Körper eine gewisse Tendenz zur Gesundheit hin hat und versucht letztendlich gewisse Sachen, also Entzündungen als Heilungsreaktion etc. pp. Das zu machen. Das ist jetzt nicht eher die Frage, was in Anführungsstrichen Böses zu suchen, also die Krankheit, sondern eher zu sagen, okay, wozu macht der Körper das, um sich gesund zu halten? Wo ist das Stellglied, wo er es nicht geschafft hat, die Gesundheit hochzuhalten? Ja, also vielleicht noch so ein Ausdruck, um das Osteopathendenken ein bisschen zu verdeutlichen. Jeder Patient, der zum Osteopathen oder zur Osteopathin kommt, zeigt immer den höchstmöglichen Ausdruck seiner Gesundheit. Ja, das ist ein bisschen anderes Denken, als wenn ich komme und sage, ja, die haben das und das, ich gebe ihnen meine ICD-Nummer von der Krankheit und stempel das in meine Akte ab. Ja, das ist also eine andere Vorgehensweise. Und egal wie krank die Person ist, ich habe ja auch auf der Palliativstation gearbeitet, man findet dann eher das Quäntchen Gesundheit als das, wo man sagt, 90% sind total krank. Eine andere Perspektive.
Auch eine
Ja.
sehr erfrischende Perspektive, weil wir immer
Ja.
das Defizitäre, sehen in der Gesellschaft. Wo liegen da die Defizite? Wo muss ich dran
Genau.
arbeiten, anstatt das Positive zu sehen? Ja.
Genau. Deswegen sagen wir, jetzt gibt es jetzt endlich für den Osteopathen auch keine wirkliche, wenn man das sagen, Pathologie, ja, oder Pathophysiologie, sondern wir nennen das oft, das ist dann eine umgekehrte Physiologie. Ja, das hat zu schauen, was versucht der Körper damit wirklich aufrechtzuerhalten. Ja, und das könnte jetzt bei der Adduktorenreizung, ja, wie gesagt, es kann alles Mögliche sein. Ja, wir könnten sagen, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, was vor vielen Jahren mal in der Praxis war, auch Fußballer-Adduktorenreizung, da könnte man denken, ja, okay, einfach überlastet, so der Klassiker. Ne, zu viel Training, irgendwie
Ja.
eine Dysbalance, ne, oder eine Fehlstellung vom Becken her, dass halt gerade eine Überdehnung ist, ein Übertonus. Und bei der Person war es beispielsweise so, sie hatte mit dem Dünndarm Problematik. Und dann ist der sozusagen in das Becken teilweise abgesackt, also wir nennen das eine Ptose in der Medizin, und hat dann sozusagen auf die Beckenorgane gedrückt. Und da haben wir dann eine Struktur am Becken, ja, die Membrana obturatoria, ne, die sozusagen einen Bereich des Beckens ausfüllt. Und die kann man oft so als Stoßdämpfer der Hüfte bezeichnen. Und durch diese sozusagen Druckverlagerung, ja, gab es einen Druck auf diese Membran. Und die konnte sozusagen einfach den Druck, der sozusagen über die aufsteigende Kette von den Füßen nach oben kommt, über die Hüfte nicht mehr ausreichend kompensieren. Ja, und dann kommt es dadurch beispielsweise, wurden die Adduktoren gereizt. Ja, diese Stoßdämpferfunktion nicht mehr da war. Ja, das wäre beispielsweise auch eine Variante.
Wie hat man das Problem lösen können? Lösen Sie das dann rein manuell oder auch über die Ernährung zum Beispiel? Ich weiß ja nicht, was es da für eine Reizung, was sie ausgelöst hat.
Genau, also wir machen dann eher so ein umfassendes Programm. Also klar, Ernährungsstatus erheben, das könnte man da ändern. Ja, was ist da vorgefallen? In dem Falle war es sozusagen Infekt, der sich auf den Dünndarm gelegt hat bei der Person damals. Ja, und dann macht man natürlich auch manuell. Es gibt verschiedene Techniken für die inneren Organe, die man anwenden kann, ne, um da erstmal wieder eine Art Bewegung reinzukriegen. Das ist ja auch so ein Schlagwort in Osteopathie. Ganz berühmten Satz, Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung. So,
Ja.
ne? Weil wir als Osteopathen immer sagen, das stimmt natürlich nicht wissenschaftlich nicht, nicht wirklich. Ne? Also wir sagen eher, Bewegung ist ein Ausdruck des Lebens. Ne? Und oder Andrew Tata Still schreibt, Bewegung ist die einzige Evidenz von Leben auf unserer Erde. Aber es ist nicht gleich Leben. Leben ist viel umfassender als nur eine Bewegung. Und deswegen ist unser Ziel natürlich, in allen möglichen Bereichen eine Bewegung ja, hinzubekommen. Ja, wobei es nicht bedeutet, sozusagen, dass alles, was beweglich ist, gesund ist. Also Beweglichkeit wird oft unterschätzt. Beweglichkeit kann auch eine Art einer Kompensation sein. Ja, also es geht darum, wirklich eine optimale Beweglichkeit herzustellen. Ja, also wir kennen das ja von Leuten, die sehr überbeweglich sind, ne, dass das teilweise auch Mechanismen von Kompensationen sind. Deswegen wird das oft so erzählt, ja, Hauptsache ist alles beweglich und alles ist gut. Aber die Beweglichkeit, das kennen wir ja aus der Trainingswissenschaft auch, es gibt natürlich auch den Terminus der Bewegungsqualität.
Ja.
Ja, und den sollten wir nicht vergessen, ne? Nicht nur die Range of Motion und alles, sondern einfach auch die Qualität. Und darum geht es ja in der Osteopathie. Ja, also alle Teile, wie so ein Uhrmacher, alle Zahnräder, ja, darf nichts überbeweglich sein, aber auch nichts fest, damit es intakt ist. Ja, und das wäre so die Idee. Also da, wie gesagt, bei dem Fall haben wir dann ein bisschen was mit der Ernährung gemacht, aber auch natürlich manuell.
Ja, wenn Sie das sagen, dass man immer nach dem Grund suchen muss und ansonsten ändert sich nichts. Da habe ich immer so das Beispiel im Kopf mit der Hornhaut an. Ja, es gibt ja ganz viele, die so Bimsstein nehmen, die Hornhaut wegmachen und dann sage ich immer, ja, wenn das gleiche Bewegungsmuster wieder kommt, ja, dann wird sich die Hornhaut an dieser Stelle wieder bilden. Da kannst du das so oft machen, wie du willst. Das wird bleiben, außer du änderst was an deinen Gewohnheiten.
Genau.
Und so ist es, denke ich, auch mit allem anderen. Ja, deshalb muss man gucken, woher rührt es. Und dann, wenn man da an der Ursache was tut, da hat man auf jeden Fall, ja, das eigentliche Ziel erreicht. Ja,
Ja.
anstatt da irgendwie drumherum zu doktoren.
Vielleicht noch kurz
Ja, gerne.
anmerken, dass für die Sportosteopathie-Ausbildung ja auch da ist, dass man, wenn wir jetzt nicht wie wir aus dem Sportbereich kommen, sondern jemand, der plötzlich aus dem therapeutischen Bereich kommt, ja, dass der einfach auch einen Einblick bekommt in die Trainingslehre. Also die kriegen da viel Unterricht in der Trainingslehre auch. Ja, dann einfach, dass man sich dann auch mit dem Trainer zusammensetzen kann und sagen kann, schau mal, wie sind die Trainingsabläufe, ist möglicherweise ja auch da was verkehrt. Ne? Und deswegen,
Sinnvoll.
ja, als normaler Therapeut hast man ja jetzt nicht wirklich die sportwissenschaftliche Ausbildung. Und dafür sind dann halt, sagen wir mal, diese Seminare, oder gibt es ja auch Studiengänge für die Sportosteopathie sinnvoll.
Ja, also ich habe mir jetzt noch ein paar Bereiche aufgeschrieben, wo die Osteopathie auf jeden Fall hilfreich sein könnte. Also Sportverletzung, Reha hat mir ja jetzt gesagt, da würde man nach der Ursache schauen. Und wir sind ja jetzt schon eigentlich schon in der Verletzungsprophylaxe drin. Wenn man da diese Ursache hat, dann wird das, wenn man das zumindest schafft, auszumerzen, wahrscheinlich auch nicht wiederkommen, oder?
Ja, also eine Verletzungsprophylaxe ist natürlich einmal klar trainingswissenschaftlicher Aspekt. Sozusagen, das Training muss natürlich optimal laufen. Davon muss der Osteopath ausgehen, dass er jetzt nicht die Trainingswende schreibt. Ja. Aber was er natürlich merken kann, wenn beispielsweise ein Trainer, und das ist dann diese Zusammenarbeit, merkt, bei dem Athleten irgendwas funktioniert nicht so, wie ich mir das als Ziel gesetzt habe. Kommen jetzt aber mit meinen Sachen nicht wirklich weiter, trainingswissenschaftlich, ja, dass man sagen kann, okay, man schickt ihn mal zum Osteopathen, zur Osteopathin und lässt mal schauen, dass es vielleicht doch von ganz woanders kommt, dass beispielsweise jetzt der Absprung, ne, oder der Hub in der Hüfte beim Sprinter, dass es das auf einmal gar nicht geht. Ja, und das wären dann so Sachen, wo der Trainer sozusagen mit seinem Latein am Ende ist. Ja, wo dann sagt, okay, jetzt kommt der Osteopath und guckt mal vielleicht weg vom Bewegungsapparat oder auch ein paar Etagen höher. Ja, wo da die Ursache sein kann. Ne? Also es gibt ja dann auch vor vielen Jahren einen Patienten gehabt, aus dem Sprint, ne, da war es zum Beispiel so, dass die Schulter das Problem war, dass die Hüfte nicht in den Hub ging. Ne? Und da hat der Trainer gesagt, ja, was hast du denn gemacht? Und die hat in ihrer Freizeit Sommer viel Volleyball gespielt, das ist Beachvolleyball am Strand. Ne? Und hatte dann, der Körper macht das ja gern so diametral eine Kompensationskette auf und hat dann halt viel Beachvolleyball gespielt, mit rechten Arm, Auflege und so weiter. Und dann im Training kam auf einmal die linke Hüfte nicht mehr in den Hub. Ne? Und das ist dann teilweise über diametrale Faszienkette. Und da hat der Trainer sich gewundert, was ist da los? Ne?
Na
Und
klar.
so kann das halt sein, weil, wie gesagt, das hat sie in ihrer Freizeit gemacht. Stand jetzt auch keinen Trainingsplan, konnte er sich dann nicht so
Der
erklären.
Klassiker ist ja immer die Handtasche auf einer Seite tragen.
Genau. Ja.
Ja. Optimierung der Leistungsfähigkeit ist ja auch so ein Thema, was auch der Osteopathie zugeschrieben wird. Da fand ich sehr interessant, dadurch, dass man ja Blockaden löst, ja, dass da die Nerven besser den Muskel ansprechen können, wenn da Blockaden sind. Das funktioniert auch alles nur durch manuelle Therapie, ja.
Genau. Ja, also, ich habe es vorhin schon gesagt, diese zwei Grundthemen, also Ernährung und Erregung. Na, also die Flüssigkeitszufuhr, nehmen wir mal alles, was wir als Flüssigkeiten kennen, also sozusagen Blut, arteriell, venös, aber auch Lymphflüssigkeit, ne, dann ist das gerne als Matrix bezeichnen, die interstitielle Flüssigkeit oder extrazelluläre Flüssigkeit. Ja, und natürlich die freien Nervenendigungen. Ne, und die müssen optimal zusammenspielen, die determinieren sich auch. Das heißt also, wenn die Nerven schlecht versorgt, geben sie falsche Impulse. Ja, und wenn die Nerven sozusagen nicht richtig die Flüssigkeit ansteuern können, gibt es dann wieder Rückstau oder auch zu wenig Zufuhr. Ne, deswegen sind das so die zwei großen Systeme. Muss man ganz einfach zu so formulieren, wenn man sich ein bisschen mit Embryologie beschäftigt, da haben wir das ja sozusagen par excellence. Ne? Also ich erkläre es mal so, wir haben so eine Kugel mit Wasser und ein bisschen DNA und da reguliert sich alles. Ne? Und letztendlich sind wir auch mit über Billionen Zellen natürlich funktionieren noch genauso. Ne? Also es ändert sich da nicht wirklich was anderes. Ja,
Ja.
und das ist sozusagen die Idee, dann überall diesen Flüssigkeiten sozusagen Zufuhr und Abfluss zu gewährleisten und dadurch das Nervensystem freizuhalten. Ja, und das gibt es ja beispielsweise ein ganz einfaches Exempel, was wir erkennen beide, ist natürlich, wenn jemand zum Beispiel Muskelkater hat, ja, wo manche ja sagen, das ist ganz toll. Ne? Wir früher im Leistungssport, wir haben gesagt, das ist nicht so toll, ne, weil du dann natürlich nicht mehr trainieren kannst. Ne? Und das wäre sowas, wo wir wissen, das ist eine Art Entzündungsreaktion, wo wir auch bestimmte Aspekte, was jetzt auch der Laie merkt, ja, einfach nicht mehr gut bewegen kann. Es gibt Flüssigkeitsstau, Nervensystem, du kannst den Muskel nicht wirklich gut ansteuern. Ja, und das wäre jetzt sowas, wo man sagt, okay, man kann das vielleicht auch im Sinne der Optimierung beschleunigen, was ja
Genau,
dann auch.
das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen, weil auch die Regeneration, ja, soll durch Osteopathie verbessert werden. Ja, also das finde ich, Sie haben es ja jetzt gesagt, wenn Muskelkater ist, also sollte man auch so nach schweren Trainingseinheiten den Osteopathen dann aufsuchen oder wann ist das zeitlich am günstigsten?
Also jetzt mal als Sportwissenschaftler zu sprechen, das ist natürlich immer ungünstig, auch wenn das vielleicht für viele komisch klingt, Muskelkater zu bekommen. Na, also wir hatten das früher auch, bei uns gab es damals so ein Art Muskelkater-Sparschwein, nochmal noch D-Mark-Zeiten. Und immer wenn wir Muskelkater hatten, mussten wir 10 D-Mark reinwerfen. Na, und da haben wir damals gedacht, so als Jugendlich, oh, das soll das, so ein Mist. Ja, aber im Nachgang versteht man dann natürlich, also wenn ich jetzt einen Muskelkater, also in Anführungsstrichen ein falsches Training mache, bekomme einen Muskelkater, dann bekomme ich den ja nicht eine Stunde später, sondern gefühlt im Schnitt 36 bis 48 Stunden danach. So, das heißt aber, der Muskel ist natürlich vorher in Anführungsstrichen trotzdem schon verletzt.
Ja.
Ich merke es nur nicht, weil das Nervensystem noch nicht angedockt ist. So, dann habe ich im Prinzip, wenn ich einen richtigen Muskelkater habe, habe ich 3, 4 Tage locker. Und dann, wenn ich es nicht mehr spüre, heißt es ja nicht, dass es schon wieder gut ist. Ich müsste also die identische Zeit nochmal draufrechnen. Ne? Nur weil der Nerv frei ist, heißt ja nicht, dass alles gut ist. Ja? Das heißt
So
also,
ist es, ja.
im Schnitt könnte man sagen, wir haben sozusagen eine Woche Trainingsausfall. Ja, und wenn man das im Leistungssport hochrechnet, wo wir 2 bis 3 Mal am Tag trainiert haben, dann ist das schon eine Summe, wo man sagt, aus der heutigen Perspektive 10 D-Mark waren zu wenig.
Ja.
Dafür, ja. Und das muss man einfach hochrechnen. Ne? Und deswegen ist natürlich das Hauptziel erstmal natürlich gar kein Muskelkater zu bekommen. Ich sage immer, wenn man den Fehler gemacht hat und hat ihn doch bekommen, ja, dann ist es natürlich immer besser, eine aktive Regeneration zu machen, ja, was man ja auch klassisch kennt, dann auslaufen und
Ja.
so weiter. Na, und dann könnte man, wie es ja im Leistungssport auch schon oft gemacht wird, dann zur Physiotherapie, gibt es dann bestimmte Sportmassagen, die gemacht werden. Ja. Und in der Osteopathie ist es ähnlich. Wir machen dann vor allem bestimmte Lymphtechniken. Ja, also einfach, um diese Entzündungsreaktion zu verbessern, ja, und die Drainage zu gewährleisten. Und da würde dann die Osteopathie auf alle Fälle auch helfen. Auch von der Dämpfung einfach des Nervensystems her und Muskeltonus. Also da ist schon einiges möglich.
Also, wenn ich jetzt, also ich überlege mir gerade ein Szenario, da Sie jetzt viel die Nerven angesprochen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Powerlifter und die machen sehr oft etwas fürs Nervensystem. Also die reizen sehr oft das Nervensystem, ja. Das ist sehr schwierig, die Ermüdung im Training auch zu tracken, sodass der Athlet ja immer nah am Maximum trainiert, aber trotzdem nicht zu viel Ermüdung akkumuliert, dass er dann am Ende der Woche als sein Nervensystem da frittiert ist. Wie kann man so jemandem helfen? Also, ich nehme jetzt mal den Powerlifter als Beispiel.
Genau. Also erst ist klar, Trainingswissenschaft ist im Prinzip eine perfekte Stufenplanung zu machen. Ne? Also mit einer klaren Diagnostik und Trainingsplanung, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich wirklich das stufenförmig aufbauen. Ne? Und nicht zu sagen, ich trainiere, nehme halt ein Gewicht, wo du denkst, ich schaffe es dann in 10 Wiederholungen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und osteopathisch gibt es natürlich Techniken für das Nervensystem. Ja, das ist dann eher so im Bereich der kranialen Osteopathie, wo wir direkt ja am Schädel arbeiten und Zugriff letztendlich auch die Strukturen haben. Ja, und da gibt es dann sogenannte, derzeit auch relativ populär, Vagustechniken. Ja, also für den Parasympathikus, den Hauptnerv. Ja, und da können wir schon dann auch osteopathisch über das gesamte Nervensystem, vor allem auch sozusagen das unwillkürliche Nervensystem Einfluss nehmen.
Also kann man durch diese Therapie eine parasympathische, ein Parasympathikus quasi
Ja.
zum Laufen bringen, dass man in die Erholung direkt reingeht.
Genau. Also man sieht es klassisch am Patienten, es gibt da bestimmte Grifftechniken, also kann man am ganzen Körper machen, aber ursprünglich ist es halt am Schädel. Wenn jetzt auch der normale Patient, wir sind jetzt vom Leistungssportler und der kommt und ist hat 10 Stunden Arbeit hinter sich, Familie, Stress, muss noch einkaufen, jetzt kommt er seine 20 Minuten zur Behandlung, ja, völlig aufgewühlt, und dann machst du natürlich auch erstmal eine Technik, um ihn zu sätteln. Und was man dann ganz oft merkt, ist dann so der Klassiker, dass die Patienten zum Beispiel der Bauch anfängt und knurrt. Ne, so ein klassisches Zeichen, dass er dann auf
Ja.
Parasympathikus umgeschaltet wird. Oder wo ich immer den Assistenten bei uns in der Praxis auch sage, mach die Technik, und wenn der Patient tief durchatmet, hast du es schon geschafft. Ne, also einfach die, ne, und dann weiß man, okay,
Runterkommt, ja.
jetzt ist umgeschaltet. Ne, also das geht auf alle Fälle. Auch, ich sage mal, reine Minutensache.
Das ist super, weil da haben extrem viele Menschen Probleme damit, sich runter zu regulieren. Ja, gibt es natürlich auch Atemtechniken, aber nicht jeder schafft es mit den Atemtechniken, sich runter zu regulieren, ja, in diese, in dieses Parasympathische. Und ständiger Stress macht auch krank. Also ständig da in diesem aufgewühlten Zustand zu sein, ja. Da gibt es genug Krankheitsbilder, die davon herrühren. Und wenn jemand das schafft, einen da so aus diesem Status rauszuholen, das ist ein Riesenfortschritt für die Person, für den Patienten.
Ja, also das ist auch natürlich auch jetzt mal von den Laien her, aber auch für den Leistungssportler natürlich, wir haben ja schon eine sehr gute Körperwahrnehmung. Ja, die Leistungssportler damals in Berlin am Olympiastützpunkt, mit denen die zu tun hat, also sie haben schon extrem gute Körperwahrnehmung, aber das kannst du natürlich mit der Osteopathie, wenn sie sich darauf einlassen, sie sagen, okay, na, ich kriege das Feedback natürlich nochmal verbessern. Also sie merken dann nicht nur sozusagen den Bewegungsapparat oder die Muskeln, ja, sondern sie merken dann tatsächlich auch beispielsweise die Organe, ja, und sowas. Das ist dann schon sehr interessant, wo sie dann aussagen können, okay, also ganz einfaches Beispiel, man hat ein bisschen vielleicht was gegessen, was ein bisschen bläht, ne, und soll dann seinen Sport machen, wird es schwierig, ne? Und dann merkst du dann automatisch, irgendwie, der Bauch behindert mich. Jetzt vielleicht bei der Kniebeuge oder beim Bankdrücken was zu machen. Ne? Und so wird das dann immer feiner justiert. Und das ist ja das, was dann auch für die Leistungssportler interessant ist. Ne? Also die komplette Körperwahrnehmung, wo kommt jetzt wirklich was her? Ne? Dass sie dann sagen können, okay, heute kann ich die Trainingseinheit nicht so machen, ich merke es da und da. Ja, und das merken wir bei den Laien in der Praxis halt auch, wenn jetzt Patienten 10, 12 Jahre schon kommen, dass die sagen, mir tut es noch nicht richtig weh, aber ich merke, an der Stelle kommt wieder was von vielen Sitzen. Kannst du nicht schon mal gleich vorher was machen? Ne? Und so ist das quasi das Ziel dann auch präventiv.
Also, ich habe ja auch mit einigen Leistungssportlern zu tun und auch Hochleistungssportlern, die zum Teil in der Nationalmannschaft gespielt haben. Was die sehr gut können, ist von 0 auf 100 gehen, also Leistung abrufen aus dem Nichts. Aber das Abschalten und das Runterregulieren, das fällt denen sehr, sehr schwer. Ja, wo ich dann sage, so, jetzt machst du ab 8 Uhr machst du deine Nachtruhe, dann machst du schon mal die Lichter, dimmst du mal ein bisschen runter, weil die Erholung einzuleiten nun mal total wichtig ist, ja. Und dann sehe ich die am nächsten Tag, ja, ich konnte bis 1 Uhr nicht einschlafen, ja, weil sie halt noch so hochreguliert sind. Und das, je früher die Erholung eingeleitet werden kann, umso besser ist das einfach, ja. Deshalb finde ich das sehr erstaunlich und auf jeden Fall eine sehr gute Sache, wenn man das schafft, da jemanden so wieder zu erden, in diese parasympathische Phase zu bringen. Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick in die Osteopathie. Ich würde jetzt gerne noch mal über Ihr anderes Steckenpferd reden, über das Training des Fußes. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Sie haben ja, glaube ich, auch ein Projekt, was das Ganze betrifft. Richtig?
Also, es war vor 5, 6 Jahren, hat mir das noch mehr forciert. Jetzt
Mhm.
einfach aufgrund zeitlicher Einschränkungen konnten wir nicht mehr ganz so viel Untersuchungen machen. Aber wir hatten damals das Free Feet Project. Da sind wir in verschiedene Barfußparks, haben die sozusagen bewertet, haben geschaut, wie das dort aussieht und verschiedene Schuhe analysiert. Ja, haben verschiedene Umfragen gemacht. Damals war gerade ja so der Trend mit den Barfußschuhen beispielsweise. Es kam so auf, ja, wie oft haben sie Schuhe an und so weiter. Ne? Und da kam es dann schon, waren schon teilweise erschreckende ja, Studienergebnisse. Man sagt, die Leute haben wirklich 15 Stunden am Tag Schuhe an. Ne? 18, glaube ich, hatten sie Strümpfe an. Das war dann schon auch, wo man sagt, ja, dass dann die Füße letztendlich so aussehen und jeder durchnickt, wenn es um Platzsenk, Spreizfuß geht, war dann logisch erklärbar.
Ja, aber das klingt auch tatsächlich nicht ungewöhnlich, muss ich leider sagen, dass Leute so lange die Schuhe tragen, ja. Also gerade Bürotätigkeiten, da hört man von den wenigsten, dass sie mal zwischendurch die Schuhe ausziehen und barfuß im Büro rumlaufen, ja. Das ist wahrscheinlich auch verpönt. Aber lange, lange berufliche Tätigkeiten werden immer häufiger, ja, dass man viel auf der Arbeit ist. Und ja, Glaube ich sofort, das mit den 18 Stunden. Wie würden Sie das denn bewerten mit den Barfußschuhen? Ist das positiv zu bewerten?
Ja, also grundsätzlich ist ja, ich sag mal jetzt als Wissenschaftler, sage ich immer, es gibt nicht gut oder schlecht. Ja, es gibt nur den falschen Zeitpunkt oder die falsche Probandengruppe. Ja, heißt also, ich habe, oh, wann das war, ich glaube, es war auch schon vor 9 Jahren, habe ich viele Barfußschuhe getestet, habe an Studien teilgenommen. Und dann kam auch ein Patient in die Praxis und sagt, oh, was hast denn du für Schuhe an? Dann sage ich, ja, ich mache hier Studie, Barfußschuhe. Und er sagt, oh, den will ich auch haben. Dann sage ich, naja, mach langsam. Es ist eine sehr dünne Sohle. Ja. Und wenn du 30 Jahre in Anführungsstrichen ungünstige Schuhe gehabt hast, ja, wie das also oft ist, hören nicht immer, hat er sich diesen Schuh für überteuertes Geld gekauft. Und dann nach 3 Wochen kam er wieder zum nächsten Termin und sagt, mir hat alles wehgetan. Ich konnte eine Woche nicht laufen. Und dann sage ich, ja, du bist auch nicht ins Fitnessstudio nach 40 Jahren Sportabstinenz und hebst die 50er Kurzhantel hoch.
So sieht's aus.
Ja, also man braucht dann, auch wenn das natürlich gerade der Hype ist, wieder mit dem Barfußschuh, man braucht schon auch wie einen Trainingsplan. Ja, dass man nicht sagt, übertrieben jetzt gesagt, ich gehe von irgendwelchen Pumps sofort auf fast null Schuh. Ja, das macht einfach der Fuß und das gesamte Bewegungssystem nicht mit. Ja, ansonsten letztendlich ist die Idee schon gut mit den Barfußschuhen, klar, definitiv. Aber von der Historie her gesehen, also wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe da immer ja beide Arnold Schwarzenegger angeguckt, der trainiert hat.
Der ist oft barfuß tatsächlich da
Ja,
rumgelaufen. Ja, das stimmt.
und nicht ohne Grund oder mit kleinen, flachen, dünnen Schüchen. Ja, und aber Schwarzenegger hat natürlich eine extreme Körperwahrnehmung, ne, und nicht ohne Grund hat er dann auch sagen das so gemacht. Ne, und das war dann eigentlich so mit der Osteopathie, da hatten wir dann auch damals das Thema, eigentlich so der Grundgedanke, sich damit zu beschäftigen. Ne. Und deswegen ist die Idee mit den Barfußschuhen grundsätzlich gut. Nur ist natürlich kein Medizinprodukt, das ist klar, deswegen gibt es da keine Richtlinien, aber sollte meines Erachtens nach doch so ein bisschen wie ein Medizinprodukt behandelt werden, um zu sagen, okay, für welche Zielgruppe nehme ich jetzt tatsächlich wirklich so einen Schuh, der eine extrem dünne Sohle hat.
Ja, es soll halt das tatsächliche Barfußlaufen imitieren. Ja, deshalb ist ein Kriterium von diesen Barfußschuhen ist ja immer, kann ich die Sohle so zusammendrücken? Ist die weich? Ja. Normale Schuhe kann man halt nicht, die ist ganz rigide, ja. Man kann nur abrollen damit. Und dadurch wird der Fuß halt extrem unterstützt. Ja, ganze Hilfsmuskulatur im Fußbett muss kaum arbeiten. Ja, also ich oute mich an dieser Stelle mal. Ich bin ein Riesenverfechter davon, den Fuß zu trainieren, auch gerade im Kontext von Leistungssport. Was ich meinen Athleten aber immer rate, wenn sie das nicht gewohnt sind und vor allen Dingen nicht mal zu Hause barfuß laufen, da kommt ja schon wieder der nächste Schuh meistens, der Pantoffel oder der feste Hausschuh, hinzu. Da sage ich dann immer, wenn du sowas machen willst, geh mal erstmal damit nur einen Spaziergang machen am Tag. Ja, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, dass du dich erstmal an diesen Schuh gewöhnst. Und um Himmels Willen, mach auf gar keinen Fall Sport damit. Ja, erstmal nur damit rumgehen. Ja, weil beim Sport, ja, oder gerade bei Leistungssportlern, da wirken Kräfte auf den Fuß, die der Fuß dann auch noch abfangen muss, ja, in voller Wucht. Das ist einfach viel zu viel für den Fuß. Und da kann es sogar zu Knochenbrüchen kommen. Wir haben ganz feine Knochen im Fuß, ja, die da das nicht lustig finden, die ganzen Kräfte abzufangen, weil die Muskeln das nicht hinbekommen, ja. Deshalb sage ich ja immer, erstmal nur gehen, ja, und dann langsam steigern, dass da mehr passiert, dass da der Fuß sich anpassen kann. Genau. Sie nicken schon fleißig die ganze
Ja,
Zeit.
genau so ist es.
Genau.
Also was man vielleicht noch so anbringen kann, also von Barfußschuhen, gibt natürlich Untersuchungen, also ein Barfußschuh kann niemals das Barfußgehen wirklich ersetzen. Ja, selbst wenn die Sohle extrem dünn ist, es wird nie sozusagen diese Verbindung geben können. Ja, deswegen, da muss man natürlich jetzt einfach schauen. Also für den Laien sage ich dann schon eher, wenn es möglich ist, dann auch wirklich tatsächlich barfuß zu gehen, wo es möglich ist. Ja, manche bauen sich dann so einen kleinen Barfußpfad im Garten. Ja, oder gehen mal, wenn sie spazieren gehen im Park, ziehen sich da mal die Schuhe und Strümpfe aus. Also es ist dann doch nochmal, wenn man das untersucht, auch ein anderes, in Anführungsstrichen, Erlebnis, wirklich barfuß zu gehen oder dann halt mit den Barfußschuhen. Also ein Schuh ist halt immer ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Freiheit. Deswegen wird dann einfach auf diesen Kontinuum das verschoben. Aber es ist natürlich niemals wirklich barfuß.
Ja, haben Sie schön gesagt, das ist so ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Freiheit. Ja, hätte ich nicht besser sagen können. Ich habe auch noch eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal, was die Menschen da draußen für Fragen an Sie haben. Und da war eine Frage, die gestellt wurde, die sehr prominent war, mit dem Hohlgewölbe, ob das möglich ist, durch Krafttraining das wiederherzustellen. Ja, also wenn man so ein Senkfuß hat, ob das wieder durch muskuläres Training wieder rehabilitiert werden kann.
Also rein aus sportwissenschaftlicher Sicht würde man sagen, oder aus therapeutischer Sicht, ja, gibt ja genug Übungen, die es dafür gibt. Aus osteopathischer Sicht würde man etwas anders rangehen. Da würde man schauen, okay, weswegen ist jetzt sozusagen das Fußgewölbe ein für sich platt, um es mal einfach mal zu formulieren. Und ich habe vorhin schon mal die Begriffe gebracht, es kann, wir unterscheiden der Osteopathie zwischen der aufsteigenden und absteigenden Kette. Heißt also, die Problematik kann vom Fuß kommen. Ja, also rein faszial, das vergessen auch viele, sind die Zehen und die Finger und der Kopf quasi die Umlenkrollen des Fasziensystems. Ja, wie eine Umlenkrolle. Und wie oft sind dann sozusagen, auch wenn ich den Begriff nicht so mag, aber ich nenne ihn mal Blockaden, ja, oder Dysfunktionen an den Zehen. Ja, im Schuh rutscht man, stößt man an, ne? Und dann kann man dann immer mal, also da wäre die Frage, ist es eher von den Zehen her so eine aufsteigende Kette zum Gewölbe, oder aber, da kommt das auch von ganz woanders, also Sie haben ja vorhin das schon gesagt, mit der Tasche tragen, was machen, ne? Dadurch habe ich dann natürlich initiiert eine Skoliose in der Wirbelsäule, die oft einhergeht dann mit einem einfacher Begriff Beckenschiefstand. Dadurch habe ich natürlich eine Druckveränderung auf einen Fuß. Das heißt, ich muss also dann auch erstmal beide Füße im Vergleich sehen, sind beide gleich stark betroffen. Ja, und dann rausfinden, wo setze ich an. Natürlich kann ich immer die Übungen machen am Fuß. Die werden immer gut tun, egal ob es von oben oder unten kommt. Aber ursächlich wäre es natürlich gut, dann auch die Stelle zu bearbeiten, beispielsweise, die das Problem ist. Also wenn jetzt die Tasche da ist, dass man sagt, okay, dann nehmen Sie doch halt eher einen Rucksack, der auf beiden Seiten ist, um das ein bisschen wegzunehmen. Ne? Ansonsten Übungen auf alle Fälle. Das ist möglich, also ohne Zweifel. Da gibt es genug auch Untersuchungen, um das hinzukriegen vom Fußgewölbe.
Ja, dann schon mal an denjenigen oder diejenigen, die die Frage gestellt haben. Hiermit ist sie beantwortet. Genau. Chronisch entzündliche Verletzung, also zum Beispiel eine chronische Sehnenreizung. Was kann man da machen? Ja, so die Achillessehne ist chronisch gereizt.
Gut, also man würde natürlich symptomatisch erstmal alles machen, um möglicherweise die akuten Geschichten wegzunehmen. Ja, wenn es da aufflammt. Ansonsten ist die Vorgehensweise immer identisch. Na? Also trainingswissenschaftlich schauen, ist irgendwie eine Fehlbelastung drin, eine Überbelastung. Ja, und osteopathisch dann zu schauen, kommt es wirklich von der Stelle? Kann ja sein. Na? Also angenommen, es ist wirklich traumatisch. Also er hat irgendwie einen Tritt beim Fußball hinten reingekriegt, ja, mit dem Stollen. So, da im Prinzip, da brauchen wir nicht groß auf Läsionsketten gehen, weil dann ist es relativ klar, wo es herkommt. Beim akuten Geschehen ist es allerdings dann chronisch. Ne, dann wird der Körper versucht haben, irgendwas zu kompensieren. Also das Gangbild ist ja anders. Das heißt, was dann oft kommt, ist sozusagen so eine diagonale Ausweichbewegung. Das heißt, also Achillessehne rechts macht dann gerne mal was am Knie links, einfach um das auszugleichen. Und dann ist das oft so dieser Teufelskreis, dass man dann an der Achillessehne rummacht, das Knie aber noch nicht wirklich viel besser wird und dann das Knie wieder das Problem macht, ne? Und dann pendelt sich das so auf und man denkt, ich habe das jetzt alles an der Achillessehne gemacht, Bestrahlung, Ultraschall, Injektionen, alles was geht. Und dann ist sozusagen, wir nennen das in der Naturheilkunde Herd- oder Störfeld, dann ist sozusagen vielleicht noch das Knie, das Zünglein an der Waage, was wir damit beachten müssen. Ja, und deswegen da eher so auch diese komplexe Betrachtungsweise, wenn es jetzt dann chronisch ist. Ja, wie gesagt, akuter Einschlag an der Achillessehne, klar, das ist kein Problem auch für die Physiotherapie, das akut gut zu behandeln.
Ich finde diesen ganzheitlichen Ansatz immer, immer sehr, sehr sinnvoll. Ja, gerade wenn so Sachen chronisch sind, dann ist das in der Regel nicht daherrührend, wenn es chronisch wird. Ja, weil dann kommt meistens noch irgendwas anderes, eine andere Komponente hinzu. Weil der Körper braucht in der Regel nicht so lange, um eine Verletzung wieder zu heilen. Ja, also wenn man da über Monate damit rummacht, ja, dann wird es eigentlich höchste Zeit, dass man nochmal guckt, woanders, wo es herrühren kann. Haben Sie für den Fuß spezielle Übungen, um jetzt nochmal wieder das Thema zu wechseln zum Fuß, um den zu trainieren? Oder sagen Sie so, das Barfußgehen, das mit ohne die Stöckelschuhe, ja, das ist eigentlich ausreichend für den Fuß, um ihn zu trainieren? Oder würden Sie da noch zusätzlich spezielle Übungen an die Hand geben?
Kommt aber darum, dass auch mit dem Barfußgehen, das haben Sie vorhin ja schon auch mit den Barfußschuhen angedeutet, kann man natürlich jetzt auch nicht stundenlang machen. Ne? Also auch da ist manchmal die Frage, kann die Person überhaupt barfuß schon gehen? Also ist sie überhaupt schon in der Lage dazu, das auszuhalten? Weil übrigens, da haben wir auch Patienten, die können das einfach nicht, wenn du denen sagst, gehen sie barfuß, das sind einfach zu viel empfindlich am Fuß, können das gar nicht machen. Und von den Übungen kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was die Person tatsächlich hat am Fuß. Es gibt so ein Standardprogramm, das machen wir relativ oft in der Praxis. Also einmal diesen kurzen Fuß nach Yanda, ist ja viele bekannt, ist ja eher für die Rückenmuskulatur, aber um einfach diese Kette mitzunehmen, macht das Sinn. Ansonsten gibt es dann so zwei, drei Übungen, die sind ganz ganz lustig für den Patienten, weil das kriege ich es manchmal nicht hin und muss ein bisschen üben. Das heißt, man stellt sich barfuß einfach hin oder setzt sich, Fuß auf den Boden und hebt nur den großen Zeh hoch. Ja, also hebt nur den großen Zeh hoch und dann hebt man die Zehen 2 bis 5 hoch. Ja, das ist erstmal so die Übung. Und dann, wenn man schafft, die Zehen 2 bis 4 hoch. Ja, die sind so angesteuert. Dann hätte man erstmal sozusagen überhaupt eine Intention. Was für Muskeln sind da? Was kann ich überhaupt machen?
Ganz wichtig, ja.
Und dann natürlich klar so die klassischen Übungen ranziehen, spreizen, strecken, krallen, sowas zu machen. Und dann gibt es eine Übung, die ist auch für das Gewölbe ganz interessant, aber eher für das Quergewölbe. Ja, dass man den Fuß hinstellt, dann nimmt sich 2 € oder 50 Cent Stück und legt es sozusagen in diesen Bereich dann am Fuß.
Auf den
Na, Schaffelbein,
Vorderfußbereich, ja.
genau, dass man den hier hinlegt. Ja, und dann ist das Ziel sozusagen, die Münze nach oben zu heben. Was jetzt oft passiert ist, dass die Leute natürlich das hier machen, wollen diesen
Ah, den
Raumkontakt haben.
aufheben.
Genau, aber die Idee ist, das zu machen. Also die Zehen
Okay.
bleiben lang.
Professor Engel
Ja.
zeigt mir jetzt, dass die Zehen zusammengehen, so ein bisschen komprimieren.
Genau,
Auch
also die
medial,
Zehen
ne?
bleiben lang und das Gewölbe wird angehoben.
Genau.
Ja, und das ist halt der Unterschied, als wenn ich krall, weil dann haben die Leute, haben ja oft schon Hammerzehen oder Krallenzehen, wenn sie einen Platt- und Spreizfuß haben. Und dadurch ist das Ziel sozusagen das Gewölbe
Kann mir
anzuheben.
vorstellen, dass das für viele sehr frustrierend sein kann. Ja, weil das einfach nicht hoch will, das Geldstück. und das auch sehr anstrengend ist, weil wenn man das nicht gewohnt ist, das so anzusteuern, dass das, ja, dass da einige frustriert sein können.
Ja, das müssen wir dem Patienten, das sagen wir dann immer, und dann macht man natürlich so ein kleines Übungsprogramm in der Praxis. Also was dann immer hilft, ist, wenn man sitzt, einfach sich einfach die Hand auf den Oberschenkel zu legen und das mit der Hand, es gibt ja so eine Hand-Fuß-Kombination, das mit der Hand schon mal zu machen, dass man den Fuß dann besser getriggert bekommt. Ja, aber muss man dem Patienten sagen, sagen wir auch, bleiben Sie entspannt, die ersten 3 Wochen klappt es nicht und dann klappt es mit
Ja, das ist gut, wenn man den Hinweis noch dazu gibt.
einem. Aber das sind jetzt so, sagen wir mal, die 5, 6 klassischen Übungen, also Fuß ranziehen, Zehen spreizen und strecken, ne, lang machen und krallen und beugen und dann die einzelne Übung mit den Zehen heben. Ne, das so als Basisprogramm.
Das mit dem Geldstück habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Könnte ich eigentlich mal ausprobieren, aber das klingt schon recht fortgeschritten. Was ich gerne mache, gerade für Sportler, die nie aus den Schuhen rauskommen, ist erstmal die Beweglichkeit wiederherstellen. Das heißt, ich nehme einen Ball und dann lasse ich denjenigen einfach nur auf den Ball drauftreten mit dem Vorderfuß, dass der Fuß sich erstmal darum wölben kann, weil der Fuß im Schuh eigentlich nie die Möglichkeit hat, diese Funktion überhaupt einzunehmen. Ja, das tut es erstmal sehr seltsam für viele, erstmal das zu spüren, dass dieser Fuß da überhaupt rumwölben kann, weil die Knochen sind beweglich im Vorderfuß, die sollen auch beweglich sein. Und es kann unangenehm sein, für viele ist es aber eher so ein Befreiungsgefühl. Ja, dass der Fuß zum ersten Mal da um diesen kleinen Ball drum kann. Ja, das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und sehr gerne mache ich halt auch so koordinative Sachen. Ja, wo man so auf dem Vorderfuß steht, Ferse in der Luft und einfach nur den Oberkörper nach links und rechts dreht. Ja, dass das Fußbett richtig arbeiten muss, um zu stabilisieren. Das schaffen die meisten am Anfang, selbst Leistungssportler, 10, 15 Sekunden, ja, und dann brennt schon das Fußbett komplett, ja, und dann muss man mal schauen, wie lange das geht. Aber sowas mache ich sehr gerne. Was ich auch sehr gerne mache, ist so Wahrnehmungssachen. Im Schuh wird da überhaupt nichts wahrgenommen, ja, außer dem Socken vielleicht, ja. Da sind ja auch ganz viele Nervenenden im Fußbett, ja. Und die wieder zu aktivieren, bringt auch für das ZNS, für das zentrale Nervensystem riesig viel, ja. Zum Beispiel durch Gras gehen, nach dem Sport einmal barfuß auslaufen, ja, ist ein Riesending, ja, das Gras zu spüren. Dann können auch die Zehen da frei was machen. Dieses barfuß auslaufen ist auch ganz gut, wenn man da auf dem Rasen ist, weil der Boden sehr dankbar ist, sehr puffernd, ja. Und nicht auf einer Tatanbahn oder sowas, ja. Das ist auch viel schonender für die Muskeln in dem Moment, ja. 5 Minuten reichen schon. Ja, das tut dem Fuß gut, der ist da sehr mitgenommen nach so einer starken Einheit. Das ist etwas, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Ja. Und was ich halt in Bezug auf den Fuß immer gerne mache, ist Kräftigung auch im Bereich der Sprunggelenke, ja. Tibia, ja, da die Muskulatur zu stärken, so den Fuß hochziehen, ja, dass da auch alles kräftiger wird. Haben Sie da aktuell auch Leute in Behandlung? Mit dem Fuß, wo ich gerade so darüber rede.
Ja, also wir haben ja sehr viele Patientinnen und Patienten, die im Prinzip, also Senkblatt, Spreizfuß, wie gesagt, durchgenickt, ja. Dann natürlich zahlreiche mit, was man klassisch auch als Fersensporn bezeichnet. Ja, und natürlich auch eine ganze Menge mit dem Hallux Valgus, ja, wo der Großsee sozusagen dann die Biege macht. Ja, also
Das ist ja schon
das
eine Volkskrankheit, der Hallux Valgus.
ja.
Ja.
Also was noch so interessant ist, was wir angesprochen haben mit dem zentralen Nervensystem. Na, also es gibt natürlich so in der Fußforschung, sagen wir, dass die Menschwerdung quasi mit dem Fuß begonnen hat. Na, also wenn man sich das mal rein rechnerisch vorstellt, dass sozusagen, wenn wir auf allen Vieren waren, also auf Quadpedie, 2000 Quadratzentimeter Fläche haben und sind auf zwei Füßen, wo wir circa 100, na, also das ist 5%, na, was das für eine Leistung ist vom gesamten Nervensystem, ja, auf 5%, das wäre quasi so, wie wenn wir quasi auf beiden Füßen stehen und müssten jetzt auf der Zeigefinger Kuppe stehen, ne, von der Leistung her, was das Nervensystem das gemacht hat, plus Organe in einer völlig anderen Position, völlig andere Drücke.
Man muss sich immer vorstellen, wir bewegen uns im dreidimensionalen Raum und die ganzen efferenten Bahnen, die gehen über den Fuß. Ja, das heißt, ich kriege immer eine Rückmeldung, wo ich mich im Raum befinde, über den Fuß, über das Fußbett. Ja, wenn ich da quasi verkümmerte Nerven habe, ja, kriege ich zu wenig Information oder weniger, als ich kriegen könnte. Ja. Es ist ganz klar, je mehr Informationen mein Körper kriegt, umso feiner kann er die Bewegungen justieren. Ja, umso, sage ich jetzt mal, katzenartiger kann ich mich über den Platz bewegen, ja, weil ich da jedes Mal eine Rückkopplung habe, eine Rückmeldung habe. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Nee, das war sehr gut. Also das ist sozusagen, nur dass man so ein Verhältnis hat, was der Körper auch so in der Menschwerdung geleistet hat und was für eine, dass der Fuß natürlich anatomisch, strukturell anpassen musste. Ja, und das sagen wir so, ein berühmtes Zitat in der Osteopathie, also letztendlich die Struktur, die wir haben, ist immer eine memorierte Landkarte integrierter Funktion. Ja, also das heißt, wenn wir den Fuß an schauen, wissen wir im Prinzip, wie die Entwicklung war, ne, wie sich das verändert. Also am Arm sieht man es immer noch ein bisschen deutlicher. Ne, da ist es ganz interessant. Wir haben quasi einen Oberarmknochen,
Ja.
haben zwei Unterarmknochen, haben anatomisch drei Handwurzelknochen, erste Reihe. Ne, das Pisiform ist ja ein Sesambein, haben dann vier Handwurzelknochen, die nochmal kommen und dann fünf. Ne, also energetisch gesehen schon ganz interessant. Ist aufgebaut ist und am Fuß ist es aufgrund der Komplexität des aufrechten Ganges nicht mehr ganz so eindeutig, aber man kann es noch nachvollziehen, wie die Knochen mal standen und wie sie sich sozusagen dann verschieben mussten, um einfach die Statik aufrechtzuerhalten. Na, also dann sagt dann schon, dass der Fuß schon ein Geniestreich der Natur ist. Ne?
Definitiv, ja. Ja, ich habe jetzt tatsächlich keine größeren Fragen mehr. Ich bedanke mich recht herzlich für das nette Gespräch. Ich denke, ihr da draußen habt auch ganz viel mitgenommen. Ja, viel Expertenwissen haben wir heute gehört und ich überlasse Ihnen nochmal das Abschlusswort. Ja, vielen Dank schon mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht als Abschluss, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich in unserer kopflastigen Zeit doch mehr auf ihre Füße konzentrieren. Das wäre ganz schön. Vielen Dank.
Perfektes Abschlusswort. Ja, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.